Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Rolf Hochhuth ist tot. Der Mann, der in den letzten Jahren viele Menschen in seiner Streitbarkeit nur noch nervte, mit vielen seiner Theaterstücke aber den Puls der Zeit traf bzw. ihn vorwegnahm, nervte, wo es Not tut, könnte man auch sagen. Das berühmteste, sein Papststück, Der Stellvertreter.
Natürlich hat man sich schon manchmal gefragt, wie konnte denn der, der im Ernst glaubt, er sei Stellvertreter Christi auf Erden, zu Auschwitz die Schnauze halten. Obwohl ja auch in Rom unter den Fenstern des Vatikans viele italienische Juden zur Tötung nach Auschwitz gebracht worden sind. Das ist eine unbegreifliche Frage ja noch heute.
89 Jahre wurde Rolf Hochhuth alt. In dieser Fazitausgabe blicken wir zurück auf sein Leben und Werk, unter anderem im Gespräch mit einem Weggefährten, dem Theatermann Hermann Beil. Die großen Auktionshäuser verzeichnen derzeit Rekordgewinne durch Online-Auktionen. Sind sie möglicherweise Gewinner der Corona-Krise oder was steckt dahinter? Und Fragen zur Pandemie an einen Sozialpsychologen. Fällt diese Krise unserem Individualismus auf die Füße? Rolf Hochhuth war einer der großen Mahner des Nachkriegsdeutschlands. Seine Stücke konnten Skandale auslösen, Politikerrücktritte wie den von Hans Filbinger erzwingen, Demonstrationen oder eben auch Kritiker auf die Palme bringen. Der Holocaust war sein Lebensthema. Den Theatern, auch dem Publikum, hat es der Schriftsteller nie leicht gemacht. Er blieb der ewige Störenfried. Nachdenken im nachkriegsdeutschen Mainstream, das war mit ihm nicht zu haben. Jetzt ist Hochhuth in Berlin gestorben. Unser Theaterkritiker Michael Lages erinnert sich.
Es gab ein Leben vor dem Stellvertreter. Mit Viktoriastraße 4, der familiären Adresse, also im heimischen Eschwege, war der Versuch des jungen Rolf Hochhuth überschrieben, das letzte Jahr des Krieges und das erste der Besatzung literarisch zu gestalten. Sehr viel später erst hat er davon erzählt, von zu Hause.
Heimat ist, wo man aufwuchs, nicht unbedingt auch geboren wurde. Herkommen aber ist, was uns, mit Ausnahme des Charakters, geprägt hat, materiell wie seelisch und geistig. Vaterland bezeichnet unsere nationale Zugehörigkeit ja mehr, bezeichnet auch die Aufgabe des Einzelnen in der Gesellschaft, in der Polis.
Die Stadt, der Landkreis zwischen Werra und Meißner. Der Riss durch Deutschland war hier sichtbar wie selten sonst, auf der alten Bahnstrecke etwa, den Fluss entlang.
Sie werden diesen Landstrich oft gesehen haben. Denn wer nach Eisenbahn fährt, ist auf der bundesdeutschen Hauptstrecke Hamburg-Basel oder München-Hannover 40 Kilometer südlich von Göttingen genau dort, nur 200 oder 400 Meter westlich der DDR-Wachtürme, die aus dem Intercity-Fenster besser zu sehen sind als sonst.
Die berufslebenslange Besessenheit von deutschen Themen, vom Jahrhundertverbrechen des Holocaust wie von den Folgen in der deutschen Teilung, hat hier begonnen. Weit ab von den Zentren der Welt beginnt die Geschichte dieses in vielerlei Hinsicht einzigartigen Autors, der vielen als Moralist galt.
Aber mir ist es lieber, man sagt, dass ich ein politischer Autor bin. Und das liegt einfach an der Tatsache, dass ich mit Politik groß wurde. Ich wurde am 1. April 14, am 3. April besetzten die Amerikaner. Mein Vater stand Eschwege. Wir wurden nicht gebombt. Mein Bruder kam aus dem Krieg zurück. Ich hatte wirklich sehr viel Glück. Und ich dachte, wenn du von Geschichte schon so verschont bist in einem Krieg, dann sollte sich gefälligst auch dafür interessieren. Also das Öffentliche, das Politische und das geschichtliche Leben war mir wirklich immer interessanter als mein eigenes.
Der Welterfolg von 1963 mit dem papst- und kirchenkritischen Stück Der Stellvertreter war auch eine Art Fluch. Nie wieder gelang Hochhuth ein Ereignis wie dieses. Nicht mit Soldaten und Guerillas, nicht Ärztinnen und nicht die Hebamme konnten anknüpfen. Die Novelle Eine Liebe in Deutschland, eine Täter-Opfer-Recherche über Richter im Nazisystem, führte 14 Jahre nach dem Aufruhr um den Stellvertreter aber zum Rücktritt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger. Das Stück darauf trug dann den Titel Juristen und auch Wessis in Weimar 1993 uraufgeführt, wurde als Skandal umraunt, aber deutlicher denn je scheiterte der Dramatiker jetzt an eigenen Schwächen. Hochhuth war mit dem Frontalangriff auf die staatliche Treuhand dem großen politischen Thema auf der Spur, aber der Text geriet in Fabel und Parabel schwach. Hochhuth blieb der ewige Störenfried, der Querulant, der unanpassbare, egomane Unruhestifter. Aber über ein halbes Jahrhundert hin betrachtet, ist Rolf Hochhuths beeindruckendstes Profil vielleicht gar nicht so sehr bekannt. Der Essayist macht auch heute noch immer Staunen. Mit Tod eines Jägers über Ernest Hemingway, mit der Spionagenovelle über Alan Turing. Viele Texte gibt's auch über Johann Georg Elser, den gescheiterten Hitler-Attentäter aus dem Münchner Bürgerbräukeller. Oft entstanden diese Texte fürs Radio. Beim NDR in Hannover etwa kam Hochhuth so regelmäßig wie keiner und keine sonst zu öffentlichen Lesungen vorbei und las besonders gern eigene Lyrik, etwa dieses Gedicht vom Tod.
Das heißt Schwarze Segel. Wer ahnt, der die Taue loswirft im Frühlicht, das im Mai kalt glänzt, wie er nach Haus kommt. Noch auf dem Weg zum Hafen hält seine Hand die des Kindchens. Um ihn ist noch, der ihn trug, den er trug in der Nacht, der vertraute Leib seiner Frau. Doch wer ahnt, wenn er ausfährt, verlockt von Geschäften an bedrohliche Ufer, dass sein Segel, jetzt prahlend weiß, sich brüstend im V-farbenen Meer, schon zur Nacht achterdecks liegt, leichenlakenfahl, und er heimgefahren wird, die Füße voran, unter schwarzem Segel.
Schwarze Segel, da war Rolf Hochhuth mit einem Gedicht von ihm selbst über den Tod zu hören. Jetzt ist er im Alter von 89 Jahren gestorben. Und wer über Hochhuth spricht, nennt auch schnell die Namen wichtiger Weggefährten. Klaus Peimann natürlich, aber auch Hermann Beil. Der österreichische Theaterdramaturg und Regisseur hat mit beiden viele Jahre zusammengearbeitet und ich habe vor der Sendung mit ihm telefoniert. Guten Abend, Herr Beil.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Sie sind Rolf Hochhuth ja bereits in den 70er Jahren begegnet, und zwar in Basel, da waren Sie damals Chefdramaturg. Die wichtigere Zeit war aber vermutlich die in Wien an der Burg, Sie damals Co-Direktor, und da gab es 1988 auch eine Stellvertreterinszenierung. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit mit Hochhuth? Da war er ja schon, kann man sagen, 20 Jahre berühmt, ne?
Ja, er war weltberühmt und auch damals in Wien eine streitbare Figur. Wir hatten eine gewisse Kontroverse über die Fassung. Beim Stellvertreter muss jeder Regisseur, jedes Theater muss eine Fassung herstellen, sonst würde man ja eine 6-Stunden-Aufführung machen. Und Vera Sturm hatte eine wunderbare Fassung gemacht und er war zunächst überhaupt dagegen, gegen diese Fassung. Dann habe ich ihm einfach gesagt, lieber Herr Hochhuth, damals waren wir noch nicht per Du, dann verbieten sie doch die Aufführung. Und das hat er aber nicht getan. Im Gegenteil, er kam zwar nicht zur Premiere, aber hat sich die Vorstellung später angesehen und war hellauf begeistert von der Fassung und sagte, es ist ja unglaublich, wie man durch Striche einem Stück helfen kann. Später, als die Münchner auch Stellvertreter gemacht haben, dann hat er dort reklamiert und hat gesagt, spielt's doch die Wiener Fassung.
Ja. Also er konnte sich auch korrigieren, ja?
Ja, er konnte leidenschaftlich dagegen sein, aber dann plötzlich dann doch auch einsichtig. Wir haben ja in Wien auch ein Stück ihm sozusagen beauftragt. Sein Stück heißt Sommer 14. Ein englischer Regisseur hat es damals inszeniert und ich habe da zum Beispiel auch die Strichfassung gemacht, mit der er vollkommen einverstanden war. Und er hat immer teilweise auch wahnwitzig richtige Themen aufgegriffen. Damals der Sommer 14, es ist vielleicht als Theaterstück nicht so recht gelungen, aber das Thema war absolut zutreffend. Er hat nämlich gezeigt, dass die ganze Welt daran beteiligt war, einen Krieg herbeizuführen. Überall haben sie daran gewerkelt. Es war nicht nur Wilhelm II. Oder Franz Josef II., der schuld war, sondern in Paris, in London, in Moskau. Alle waren sie daran beteiligt.
Aber es gab ja so viel Kritik auch an diesem Stück. Also ich habe das eben noch mal nachgelesen. Da fallen dann so Begriffe wie Holzhammer, Scherenschnittfiguren, zweifelsfreies Theater, ja. Bühnennaturalismus, ja. Inhaltismus. Ja. Also man wurde ja lange Zeit später zumindest, in diesen späteren Jahren auch nicht müde, seine Stücke zu kritisieren, ne?
Ja, das ist ja so einfach, nicht? Und man kritisiert das Stück, und kümmert sich nicht um das Thema. Ja, nimmt nicht zum Thema Stellung. Das hat man alles dem Stellvertreter vorgeworfen, nicht? Und als Theaterstück ist das natürlich auch angreifbar. Man muss ja wirklich eine spielbare Fassung herstellen. Das geht aber. Also wir konnten das und einfach, weil wir den Hochhuth als einen wirklich leidenschaftlichen, redlichen Zeitgenossen empfunden haben.
Würden Sie sagen, er war ein Moralist oder er hat auch so ein bisschen die Skandale mit Kalkül herbeigeführt?
Nein, er war sicher ein Moralist. Er hatte sicher einen ganz moralischen Standpunkt, aber ohne Kalkül. Man kann nicht den Stellvertreter schreiben, nur mit Kalkül. Dann wird die Sache nicht wahrhaftig. Und der Stellvertreter hat ja diese große Wirkung gehabt, weil es doch im Kern ein wahrhaftiges Stück ist.
Herr Beil, über ein anderes Stück sollten wir auch noch kurz reden. Juristen. Hervorgegangen aus der Hochhuth-Erzählung eine Liebe in Deutschland, die ja zum Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, nämlich Herrn Filbinger, geführt hatte. Und Sie waren damals Dramaturg am Staatstheater Stuttgart, wollten das Stück zur Uraufführung bringen, aber Hochhuth hatte da wohl ein Zeitproblem.
Es war nicht fertig. Es war leider nicht fertig. Also
er hatte mit dem Timing öfter Probleme, ne?
Ja, weil er halt dann sehr langwierig geschrieben hat und sicherlich auch gründlich und recherchiert hat. Vor allem, wenn es dann historische Stücke sind, da braucht man dann auch vielleicht länger Zeit, als wenn es rein fiktive Texte sind.
Aber Herr Beil, so an diesen großen Erfolg vom Stellvertreter konnte Rolf Hochhuth ja dann eigentlich nie mehr anknüpfen. Ne? Was ja auch ein bisschen tragisch ist, wenn man bedenkt, dass er diesen Erfolg ja schon mit 28 Jahren hatte. Ja. Dann ist er so mehr als streitbarer Geist ins deutsche Geistesleben eingezogen. Ne? Sehr laut ja auch.
Das ist doch auch gut. Ein streitbarer Geist ist immer wunderbar. Ja, natürlich. Das ist manchmal die Tragik will ich nicht sagen, aber das Besondere, dass man so im Leben einen Weltknaller schreibt, also wenn man denkt, dass zehntausende Menschen auf die Straße gegangen sind, in Basel zum Beispiel, gegen das Stück, ja, also es war damals schon aufregend, aber schön war auch eine Publikumsdiskussion beim Stellvertreter in Wien, in der ein älterer Herr aufstand und sagte, er möchte sich bedanken, jetzt kann er wieder ins Burgtheater gehen. Das letzte Mal hat er es versucht im März 1938.
Was würden Sie denn sagen, hat Rolf Hochhuths Schreiben ausgezeichnet? Er hatte ja zwei große Helden, nämlich Theodor Storm und Thomas Mann. Und er selbst?
Naja, er versuchte beiden nachzueifern.
Das ist eine vieldeutige Antwort.
Naja, gut, es gibt immer Vorbilder und Anreger. Vielleicht war es ihm auch nicht in der Wiege gesungen, dass er jetzt Dichter wird, sondern eben Historiker und Schriftsteller und Rechercheur und Bibliothekar und alles im Allem, nicht? Und aber der moralische Drang, der hat ihn dann dazu geführt zu schreiben, nicht? Und das war seine Energie, nicht? Und manche Stücke wie Hebamme, die gingen ja, das Stück raste ja über die Bühnen, weil er da hat er eine tolle Frauenfigur gefunden, nicht? Und es ist manchmal klafft das so auseinander, er hat ein tolles Thema und nicht den richtigen dramatischen Zugriff, nicht? Und manchmal gelang es oder es gelang dann den Schauspielern und Regisseuren, das zusammenzuführen.
Den Jüngeren ist er ja vor allem, wenn man das an so einem Tag wie heute überhaupt sagen darf, als Nervensäge bekannt. Wird ihm wohl nicht gerecht?
Das wird ihm nicht gerecht. Er war manchmal eine Nervensäge, nicht immer, aber manchmal auch aus gutem Grund.
Diese ewigen juristischen Auseinandersetzungen auch mit dem Berliner Ensemble, an dem Sie ja auch gearbeitet haben als Dramaturg von Peymann, hat das Ihre Freundschaft nicht belastet?
Nein, weil ich habe das eher komödiantisch, theatralisch gesehen. Nicht? Also das ist wie ein Don Quixote. Also unsere Auseinandersetzungen waren ja insofern grotesk, weil er sich nie an den Vertrag, den er mit dem Senat geschlossen hat, das BE betreffend gehalten hat. Er dachte immer, er kann das umgehen. Er hat ja auch vor Gericht nie Recht bekommen. Ja, das war ja das Traurige, er hat da nie Recht bekommen. Ja, aber wollte aber auch nicht einsehen, dass er Unrecht hat.
Was bleibt denn bei Ihnen in Erinnerung von Rolf Hochhuth als Ihr Freund oder als Mensch?
Ja, dass man ganz wunderbar mit ihm streiten und reden konnte und auch wieder lachen konnte. Da war er manchmal wie ein Kindskopf und ganz kindlich und konnte von der einen Sekunde zur anderen wieder freundlich sein. Ja.
Hermann Beil, Dramaturg und Regisseur und Weggefährte Rolf Hochholz, der im Alter von 89 Jahren jetzt gestorben ist. Vielen Dank, Herr Beil, für diese Erinnerungen.
Ich danke Ihnen und wünsche einen schönen Abend.
Jetzt haben wir viel gesprochen über den Stellvertreter, also das Stück, in dem Rolf Hochhuth 1963 die zweifelhafte Haltung des Vatikans zum Holocaust thematisierte. Damals unter Papst Pius XII. Interessanterweise hat der Vatikan gerade erst jetzt im März die Archive aus jener Zeit geöffnet. Am Montagabend zeigt die ARD eine Dokumentation, in der es genau um die Frage geht, wie viel Papst Pius XII. Vom Holocaust wusste. Meine Kollegin Anne-Françoise Weber hat die Doku vorab für Fazit geschaut. 2 Monate sind ja erstmal keine Zeit, um so ein wichtiges Archiv zu sichten. Erfährt man substanziell Neues in dieser Dokumentation?
Ja und nein. Also es ist tatsächlich, 2 Monate sind kurze Zeit und die Zeit war noch kürzer, Corona-bedingt. Die Forscher waren nur eine Woche im Archiv. Trotzdem spielt der deutsche Kirchenhistoriker Hubert Wolf eine wichtige Rolle. Der war da nämlich drin und erzählt eben von einem Fund, den er in dieser Woche schon machen konnte. Ein Dokument, wo der Vatikan reagiert auf eine Anfrage der USA über einen Bericht einer jüdischen Organisation zur Judenvernichtung. Und mit diesem Dokument kann man eben nachweisen, Pius XII. Wurde das vorgelegt und es gab tatsächlich noch eine Anmerkung von einem Mitarbeiter, der sagt, ja, kann man diesen Juden denn glauben? Die übertreiben doch immer. Und damit ist eben schon klar, es gab eine Haltung, die eben, also das eher ins Lächerliche gezogen hat und verhindert hat, dass Pius XII. Sich dezidiert geäußert hat und eben auch dem Protest der Alliierten angeschlossen hat. Das war der zweite Punkt in dieser Anfrage der USA.
Das heißt, Rolf Hochhuth hatte mit seinem Lebensthema ja dann doch recht, dass da einiges vertuscht wurde, ja?
Auf jeden Fall. Also das ist klar. Es gibt eben dieses zwiespältige Bild von Pius XII., der einerseits eben offiziell nie richtig Stellung bezogen hat, aber durchaus dafür gesorgt hat, dass Juden in kirchlichen Einrichtungen versteckt wurden in Rom, dass also weniger deportiert wurden. Aber er hat eben nie ganz klar gesagt, hört auf damit, das kann nicht sein. Das ist keine Haltung.
Kommt denn Rolf Hochhuth in diesem Film auch vor?
Ja, also es wird erwähnt, dass sein Stück Auslöser dafür war, dass Paul VI., der Papst in den 60er Jahren, eben erste Dokumente über Pius XII. Veröffentlicht hat, eben mit diesem Wunsch, den doch besser darzustellen, als ihn Hochhuth dargestellt hat. Aber es waren eben unvollständige Dokumente und man stellt jetzt fest, dass die Archive eben doch noch einiges andere beinhalten.
Thematisiert der Film auch, wie die katholische Kirche jetzt mit diesen neuen Funden umgeht?
Mit diesen neuen Funden, dafür ist es vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber es ist ganz klar, dass natürlich Franziskus mit dieser Öffnung der Archive da einen ganz großen Schritt hingemacht hat zur Transparenz, dass er auch entschieden hat, das Seligsprechungsverfahren für Pacelli auszusetzen, für Pius XII. Auszusetzen. Offiziell, weil es noch kein Wunder gibt, inoffiziell aber wahrscheinlich auch, weil klar ist, in den Archiven steckt noch einiger Sprengstoff. Hm.
Jetzt läuft dieser Film am Montag. Würden Sie diesen Film empfehlen? Ist er gut? Ist er interessant?
Ja, interessant ist er auf jeden Fall, besonders für einen Überblick und eine Einordnung zu diesem breiten Themenfeld katholische Kirche und Nationalsozialismus und zu Personen von Pius XII., den man da auch in wirklich interessanten Archivbildern sieht, zum Beispiel, wie er selbst in einem Fernsehfilm über den Papst mitgespielt hat. Er ist nicht interessant, wenn man denkt, man erfährt jetzt 45 Minuten lang etwas über die ganz neuen Funde aus dem Archiv. Dazu ist einfach noch nicht genug bekannt. Man erfährt Teile, aber das füllt eben nicht die 45 Minuten.
Anne-Françoise Weber über die Geheimnisse der Akten läuft am Montagabend um 23.30 Uhr im Ersten. Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Klima und Methoden an der Staatlichen Ballettschule Berlin und der Verbundenen Schule für Artistik sind erneut von Experten heftig kritisiert worden. Die von der Bildungsverwaltung im Februar eingesetzte unabhängige Clearingstelle geht nach einem heute präsentierten Zwischenbericht davon aus, dass sich Kindeswohlgefährdung durch physische und psychische Misshandlung, emotionale Vernachlässigung, Vernachlässigung der Gesundheitsfürsorge sowie der Fürsorge- und Aufsichtspflicht erkennen lasse. Auch sexuelle Grenzüberschreitungen kamen demnach vor. Thorsten Mandalka.
Das sind nur einige der Missstände, die die Clearingstelle an der Staatlichen Ballettschule Berlin aufzuarbeiten hat. Die Verantwortung dafür tragen viele, die Schulleitung genauso wie einzelne Lehrkräfte, die in einem, wie die Clearingstelle hervorhebt, geschlossenen hierarchischen System gewirkt hätten. Selbstverletzungen, Essstörungen, Depressionen mit Suizidfantasien, solche Folgen hatte das für betroffene Schülerinnen und Schüler. Arthur Krönert, der für die Clearingstelle zuständige Pädagoge, betont in Bezug auf diejenigen, die das bis heute bestreiten, die Schule sei kurz davor zu implodieren. Einige hätten das immer noch nicht begriffen.
Die Initiative Pro Quote Film fordert mehr Produzentinnen, Drehbuchautorinnen, Regisseurinnen und Kamerafrauen in der Medienbranche. In einem Aufruf heißt es: Es reicht. Corona und die Folgen zeigen, wenn die Filmwelt wieder anläuft, dann nur mit Quote. Unterzeichnet hat auch die Schauspielerin Maren Kreumann. Corona habe insbesondere die prekäre Lage von filmschaffenden Frauen weiter verstärkt. Wie man der Entwicklung entgegenwirken kann, dazu sagte Pro Quote Filmvorsitzende Barbara Rohm im Deutschlandfunk Kultur:
Am Ende müssen wir die Politik ins Boot holen, vor allem, weil die müssen Entscheidungen fällen. Wir haben die Novellierung des Filmförderungsgesetzes als große Chance. Wir haben aber auch natürlich die Möglichkeit, dass die Politik Vorgaben an die Sender macht. Die arbeiten mit öffentlichen Geldern. Und es ist überhaupt nicht zu verstehen, dass das, was in unserem Grundgesetz steht, nämlich dass Frauen und Männer gleichberechtigt sind und dass der Staat wirklich die Aufgabe hat, Benachteiligungen, die bestehen, abzuschaffen, das wird ja ignoriert.
Obwohl seit 25 Jahren 50% der Alumni von Filmhochschulen weiblich seien, gingen 2019 lediglich 14% der Projektförderung an Produzentinnen. Bayern stockt sein Hilfsprogramm für die krisengeschüttelte Kulturbranche deutlich auf. 200 Millionen Euro statt wie bisher geplant 90 Millionen Euro sollen nun für Künstler und Kulturschaffende bereitgestellt werden. Das kündigten Ministerpräsident Söder, Kunstminister Siebler und Digitalministerin Gerlach in München an. Profitieren sollen nun auch Künstler, die nicht in der Künstlersozialkasse organisiert sind. Und es gibt weitere Millionenhilfen für Spielstätten wie Theater und Kinos, für Musikschulen, Laienmusikgruppen und den Ausfall von Filmproduktionen. Bayerische Künstler hatten eine Perspektive gefordert, wann Spielstätten wieder öffnen können. Erst vergangene Woche hatte Kunstminister Siebler die Hoffnung gedämpft und von einem schweren Sommer gesprochen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leidet fast jeder und auch finanziell sind viele, viele Menschen davon betroffen, wobei man das Gefühl hat, dass es die besonders hart trifft, denen es eh schon nicht so gut geht. Und auf der anderen Seite sieht man momentan aber auch Schlangen vor den Geschäften der Luxuslabels und, um dann zurück zur Fazit-Kernkompetenz zu kommen, auch einen Boom in bestimmten Bereichen des Kunstmarkts. Sehr gut läuft es zum Beispiel zurzeit bei den Auktionshäusern. Sotheby's meldet neue Rekorde bei den Online-Auktionen für Fotografie, Grafik, Schmuckmalerei. Und auch bei anderen Häusern scheint das Geschäft zu brummen. Meine Kollegin Silke Hennig hat mal nachrecherchiert. Haben Sie eine Antwort darauf bekommen, wie es zu diesen Rekordergebnissen kommt?
Ja, also die internationalen Auktionshäuser, so wie Sotheby's, Christie's, Philips, sahen sich im Grunde zum Experiment gezwungen. Ja, denn Saalauktionen konnten in den letzten Wochen und können noch immer in vielen Ländern nicht abgehalten werden aufgrund der Beschränkungen. Also wurden sie ziemlich kurzfristig umgewandelt in Online-only, also in reine Online-Versteigerungen, sogar von moderner oder zeitgenössischer Kunst, also Kategorien, die eher hochpreisig sind. Und das hat erstaunlich gut geklappt, wie mir Bastian Leute erzählt hat, die bei Sotheby's Deutschland für zeitgenössische Kunst zuständig ist.
Also wir waren alle ein bisschen skeptisch, weil wir zuvor halt die meisten Online-Auktionen halt eher mit kleineren Werten waren. Und da war es dann die erste Auktion, die wirklich 5,1 Millionen Pfund eingespielt hat. Wir haben auch eine Arbeit von George Kondo in dieser Curated Auktion für 1,1 Millionen Pfund verkauft. Also da sah man, dass auch wirklich auch im höheren Preissegment es schon möglich ist, Online-Auktionen durchzuführen.
Ja, also da bewegt sich offensichtlich etwas, was auch die Auktionshäuser selbst überrascht.
Und erschließen sich diese Auktionshäuser mit diesen Online-Auktionen jetzt eine neue Kundschaft oder sind das so die klassischen Sammler, die jetzt eben auch online mitbieten?
Sowohl als auch. Also der Kundenkreis hängt natürlich immer auch davon ab, um was es geht. Also für alte Kunst interessieren sich im Zweifel andere Leute als für Uhren. Aber in jedem Fall sind jetzt besonders viele neue Kunden bei den Online-Auktionen dabei. Also die Rede ist von um die 40%. Nicht nur Sotheby's stellt fest, dass bei Online-Auktionen offensichtlich die Hemmschwelle deutlich niedriger liegt.
Gerade dieses Anonyme der Online-Auktion, das gefällt auch vielen Kunden, dass sie glauben, da können sie wirklich ganz in Ruhe überlegen, ob sie jetzt bieten wollen oder nicht, fühlen sich nicht gezwungen.
Ja, und das gilt nicht nur für die großen internationalen Auktionshäuser, mittelständische Unternehmen hierzulande, wie das Kölner Auktionshaus Lemperts oder Neumeister in München, die bestätigen ebenfalls einen großen Zuwachs an Online-Bietern, die es aber natürlich auch bei ganz normalen Saalauktionen gibt, wo ja viele Bieter nicht persönlich anwesend sind. Bei Neumeister gab es letzte Woche erstmals wieder eine solche Live-Auktion, nachdem man im Eilverfahren noch juristisch erwirkt hat, als besondere Form des Einzelhandels eingestuft zu werden, statt wie ursprünglich in der Kategorie Verkaufsparty. Da wäre das dann nämlich verboten gewesen. Und auch da im Saal, sagt die Geschäftsführerin Katrin Stoll, waren auf einmal sehr, sehr viele neue Gesichter.
Also da hat sich auch ein gewisses Interesse aufgebaut, jetzt Liquidität zu investieren. Und am Wochenende vor unserer Auktion hat die Deutsche Bank noch bekannt gegeben, dass sie jetzt auch Negativzinsen für Sparguthaben über 100.000 Euro berechnen und 40 andere deutsche Banken auch noch. Das treibt die Leute natürlich in Sachwerte.
Also Neumeister hat mit dieser Auktion eine verdammt gute Situation erwischt, meint Katrin Stoll.
Wir haben jetzt gerade im O-Ton gehört, den Leuten geht es offenbar darum, das vorhandene Geld jetzt gut anzulegen. Aber was motiviert denn die Verkäufer, also die Einlieferer genau, jetzt Kunstschmuck oder Antiquitäten versteigern zu lassen? Ginge es nach dem Cash, nach dem Geld auf dem Konto, wollen die das ja dann auch nicht unbedingt darum liegen haben?
Ja, man muss aber sehen, dass das, was jetzt gerade online oder in Deutschland jedenfalls auch wieder live vor Publikum versteigert wird, das wurde ja schon vor dem Lockdown eingeliefert. Wie der Nachschub weiterläuft, das muss ich jetzt eigentlich erst zeigen. Also auf Englisch spricht man ja von den 3 Ds, Death, Divorce und Debt, also Tod, Scheidung, Schulden. Das sind die Faktoren, die sorgen sehr verlässlich für Einlieferungen bei Auktionshäusern. Da ist eher im Moment die Begutachtung schwierig, denn das geht eigentlich nicht online. Die Experten müssen sehen, was zur Versteigerung angenommen wird. Allerdings werden auch da gerade Ausnahmen gemacht. Da muss man dann irgendwie genau aufpassen. Das wird dann auch natürlich extra vermerkt.
Ist denn absehbar, dass sich das Auktionswesen durch die Corona-Krise nachhaltig verändert? Also mehr ins Internet verlegt?
Also was sich ändern wird, ist die Information und Bewerbung von Auktionen. Ja, also der gute alte Auktionskatalog ist ein Auslaufmodell. Was so die echten Zukunftsprognosen angeht, ist das sehr uneinheitlich, um nicht zu sagen widersprüchlich. Also Henrik Hanstein vom Auktionshaus Lemperts, der auch Präsident des Europäischen Versteigererverbands ist, kann sich vorstellen, dass alles wieder regionaler wird, die Jagd nach schönen Stücken jetzt nicht mehr so um den halben Erdball führt, während seine Kollegin bei Neumeister in München just die Erfahrung gemacht hat, dass online zumindest Bieter aus Polen oder Kanada zugegriffen haben. Also da öffnet sich der Raum gerade dank Internet. Aber bei beiden Auktionshäusern herrscht doch große Einigkeit darüber, dass reine Online-Auktionen nicht in Frage kommen, weil es ein marginales Geschäft sei, sagt Henrik Hanstein, weil die Wirkung des Originals nicht zu ersetzen ist. Und nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen, denn eine reine Online-Auktion ohne Gelegenheit zur analogen Vorbesichtigung fällt unter das Fernabsatzgesetz. Aha. Und das heißt, jeder Kauf kann, wie andere Käufe im Internet auch, wie bei eBay, innerhalb einer Frist ohne Angabe von Gründen rückgängig gemacht werden.
Jetzt stellen Sie mir vor, 130 Teile Porzellanservice. Oder wir haben einen eigenen Schmuckkatalog mit 200 Positionen Schmuck. Da hätten wir hinterher anfangen können, die ganzen Steine auszufassen und zu schauen, ob das immer noch die Originalsteine sind oder synthetische. Das können wir gar nicht leisten, diesen Fernabsatz.
Also ganz praktische Gründe, warum das mit den reinen Online-Auktionen nur teilweise in Frage kommt. Die internationalen Auktionshäuser wie Christie's oder Sotheby's, die schließen das für sich aber nicht aus.
Nein, die schließen das für sich nicht aus. Also zum einen wird die von Katrin Stoll gerade beschriebene Gefahr offenbar unterschiedlich beurteilt, übrigens auch von anderen Auktionshäusern in Deutschland. Die ganz Großen haben natürlich auch andere Ressourcen und ich denke, die versuchen jetzt durch fantasievoll beworbene Online-Auktionen mit zum Teil prominenten Aushängeschildern Nachfrage zu stimulieren. Die Online-Verkäufe laufen zwar jetzt sehr, sehr gut, aber das sind doch ja nur Peanuts im Vergleich zu den Umsätzen der großen Frühjahrsauktionen, die jetzt eigentlich im Mai hätten stattfinden sollen. Da sollte dann zum Beispiel ein einziges Bild von Francis Bacon mindestens 60 Millionen Dollar erbringen. Noch hofft man, diese Spitzenauktionen können Ende Juni in New York stattfinden, vor Publikum im Saal. Denn in dieser Preisklasse funktioniert es nur mit Publikum im Saal. Darin stimmen alle überein und auch, dass sich das nicht ändern wird. Aber ob es bei dem Zeitplan jetzt bleiben kann, da gehen die Meinungen auseinander.
Auf dem Kunstmarkt boomen momentan Online-Auktionen, neue Kunden, großer Umsatz. Silke Hennig war das mit Erklärungen. Vielen Dank.
Bitteschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist ja jetzt doch so, dass viele Wochen nach Beginn der Corona-Krise sich bei einigen Widerstand regt gegen Kontaktsperren, gegen Masken, eben das, was uns Bürgern von der Politik da oben auferlegt wird. Und diese Verweigerungshaltung könnte man zumindest in Teilen auch auf Frust, Erschöpfung und Wut in dieser Situation zurückführen. Die Pandemie fordert Geduld und Zurücknahme von uns. Sie stellt die Möglichkeiten der individuellen Entfaltung in Frage, beziehungsweise schränkt sie direkt ein. Ja, was macht sie mit dem freien Menschen? Fragen dazu an den Sozialpsychologen Ernst-Dieter Lantermann. Er ist Autor des Buches Die radikale Gesellschaft. Guten Abend, Herr Lantermann.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich.
Ist ja erstmal eine weite Frage, was macht die Pandemie mit uns zur Freiheit erzogenen Menschen? Aber mal etwas konkreter gefragt, fällt uns unser Individualismus, zu dem wir ja auch erzogen wurden, gerade auf die Füße?
Das finde ich eigentlich nicht. Wir sind ja nicht nur aufs Individuum, aufs Individuelle konzentriert in unseren Bedürfnissen, sondern wir leben immer in einem Spannungsfeld zwischen einerseits Sicherheit, andererseits Freiheit, also einerseits auch Einbindung ins soziale Ganze und auf der anderen Seite natürlich Durchsetzung, Selbstermächtigung und alles andere mehr. Und ich denke, was da zu Beginn der Corona-Krise geschehen ist, ist, dass plötzlich die Menschen nach Sicherheit strebten und dass auch alles, was von der Regierung gesagt und verordnet worden ist, dankbar angenommen haben. Und ich glaube, darüber könnte man lange diskutieren, viele Menschen haben einen Sicherheitsgewinn in dieser Art der Auseinandersetzung mit der Corona-Krise gewonnen. Wir alle leben in extrem unsicheren, ungewissen Zeiten und plötzlich haben wir ein ganz konkretes Problem. Und dann kommt die Regierung und macht ganz konkrete Vorgaben. Das war, glaube ich, für viele Menschen wie eine Befreiung aus ihrer schrecklichen Unsicherheit und natürlich auch eine Befreiung aus diesem manchmal verdammten Zwang zur individuellen Gestaltung der eigenen Lebenswerte. Das ist ja nicht einfach ein Geschenk, sondern das ist ja auch Arbeit. Das ist mit Risiken verbunden. Also was heißt eigentlich Individualisierung der Lebenswelt?
Aber was heißt Befreiung? Das würde mich mal interessieren. Also wie haben Sie diese Befreiung bemerkt?
Ich habe sie bemerkt darüber, dass ich so viele, und da bin ich ja nicht der Einzige, so viele im Grunde glückliche Gesichter und auch Erzählungen mitbekommen habe. Viele haben das als Entlastung aus ihrem hochkomplexen, unsicheren, getriebenen Alltag empfunden. Und das Gute ist, dass so diese Probleme, arm, reich oder prekäre Arbeitsverhältnisse, in den Hintergrund gerückt. Man fokussiert auf etwas Klares, auf eine konkrete Gefahr und das schafft diesen Sicherheitsgewinn.
Aber jetzt, was ist denn in den letzten Wochen passiert?
Es ist wirklich anders und ich glaube, das hängt an einem ganz grundsätzlichen Vorgehen der Regierung und der politischen Elite zusammen. Oliver Zimmer, ein Oxford-Historiker, der hat dazu ganz gut etwas geschrieben. Die Bürger, so schrieb er, vertrauen der Regierung, aber die Regierung vertraut den Bürgern kaum. Und ich glaube, da liegt eigentlich der Kern und da liegt im Übrigen auch der Unterschied etwa zu Schweden. Was nicht gemacht worden ist, das ist an die Eigenverantwortlichkeit der Bürger zu appellieren. Stattdessen hat man in erster Linie Maßnahmen, Verbote, ganz strenge Vorgaben gemacht. Das heißt, von außen wurde versucht, uns zu retten vor dem Bösen. Und das ist im Moment sehr schön.
Aber die Maßnahmen der Regierung waren ja weniger rigide, als wir das in anderen Ländern mitbekommen haben. Also es gab keine konsequente Ausgangssperre. Es wurde vielleicht nicht so stark kontrolliert und mit Bußgeldern geahnt, wenn man verstoßen hat gegen die Regeln.
Ja, das schon. Aber Sie müssen sich auch überlegen, dass wir einen ganz anderen Umgang gewohnt sind, auch mit der Regierung, mit Geboten und Verboten. Wir leben in einem doch gewachsenem Bewusstsein freiheitlich-demokratischen Handelns. Und vor diesem Hintergrund waren das natürlich einschneidende Maßnahmen und ich fand sie auch richtig. Aber Selbstverantwortung ist eigentlich die entscheidende Größe, die auf Dauer Erfolg haben kann in jedweder Krise.
Sind wir denn gut gerüstet dafür?
Ich würde mal sagen, ja. Man muss dann natürlich auch unterscheiden. Es gibt diese entfesselte Selbstermächtigung. So als Reaktion, der Staat hat ja toll was gemacht, aber jetzt ist Schluss und wir sehen ja, es ist sowieso alles Lüge. Das gehört auch dazu, das sogenannte Präventionsparadox. Und diese entfesselte Selbstermächtigung, jetzt sind wir dran, Schluss hier mit diesem komischen Staat und wir wissen besser, was los ist, da kommen die Verschwörungstheoretiker. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr, weil sich da auch die verschiedensten Milieus treffen.
Wer ist denn anfällig für diese Selbstermächtigung und für diese Hygienedemos? Oder ich kann auch anders fragen, wer kommt denn eigentlich mit der Situation ganz geduldig und diszipliniert zurecht?
Eine ganz entscheidende Größe ist in erster Linie Vertrauen. Wer sich selbst vertraut, wer gelernt hat, auch in ungewissen Situationen, in krisenhaften Situationen, sich auf sich zu besinnen und dabei immer einen Weg zu finden, um doch seinen Bedürfnissen, seinen Zielen einigermaßen entsprechend handeln zu können. Wer das gelernt hat, ein Selbstvertrauen und ein soziales Vertrauen, der ist dafür nicht anfällig.
Bedeutet das denn auch, dass wir alle an dieser Krise wachsen können?
Ja, natürlich kann man, das ist ja immer die Hoffnung, in Krisen lernen, durch Krisen, von Krisen lernen. In dieser konkreten Situation vermute ich eher, dass diese Chance zu lernen vertan wird, sondern dass sehr schnell die alten Konflikte, die alten Wahrnehmungen, die alten Misstrauensakte wieder auftauchen werden. Ich glaube, das Pendel schlägt zurück zu einer bis hin entfesselten Selbstermächtigung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es ist eine Katastrophe. Weil fast überall die Buchläden schließen mussten, waren die Vertriebswege gesperrt. Die blinde Bindung an Amazon hat verheerende Folgen. Man darf sich nicht abhängig machen. Letzteres hat die Literaturagentin Karin Graf ihr Leben lang so gehalten. Und wir hätten Karin Graf zum 25-jährigen Bestehen ihrer Agentur so sehr ein Rundum-Jubel-Interview im Tagesspiegel gegönnt. Aber so muss eine der erfolgreichsten, klügsten, eigenwilligsten und eben vor allem unabhängigsten Gestalterinnen des Literaturbetriebs auch die Szene kommentieren. Viele haben derzeit mehr Zeit zum Lesen, aber kaum einer tut's. Karin Graf wäre nicht sie selbst, hätte sie nicht einen Vorschlag parat, der ihrem Typus auch als Pionierin in Deutschland entspricht. Nicht die Politik sollte mehr für das Buch tun, Autoren, Agenten, Verleger, Buchhändler. Zum Beispiel jetzt wegen Corona. Warum keine konzertierten Aktionen? Warum kein Geisterlesewettbewerb im Olympiastadion? Etwas mit Wumms. Etwas mit Wumms ist beim Eurovision Song Contest aus deutscher Sicht sehr rar. 2019 und 2017 vorletzter Platz, 2016 und 15 letzter, so listet es die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Aber auch wenn der Wumms fehlt, für ein bisschen Bassgewummer wird der Sängerwettstreit schon gut sein. Die ARD strahlt ihn am Wochenende aus und kriegt erstmals Konkurrenz. Stefan Raab produziert den Free ESC bei ProSieben. Lohnt es sich hin und her zu zappen? Welche Show sollte man sehen? Fragt die Frankfurter Allgemeine. Die Pressebeschauerin hat das für sich schon entschieden und lässt anderen gern die Wahl. Wer zu Katzenjammer neigt, die ARD weiß, wie man Fans tröstet. In der Nacht wiederholt sie Lenas Sieg von 2010. Alle Feuilletons verfassen Nachrufe auf den Autor Rolf Hochhuth, dem wohl mehr Erfolg vergönnt gewesen wäre, wäre er mehr Dramatiker gewesen, statt allzu papierne Dokumente auf die Bühne zu bringen. Letztlich blieb er mit dem Stellvertreter ein Werkemann. Aber dieses Drama eben, der Stellvertreter, sorgte für viel mehr als einen Bühnenskandal, nämlich für lange, mitunter erbitterte, aber eben auch produktive Diskussionen. Hochhuth stellte offen und ehrlich die Gewissensfrage und das machte ihn weltberühmt. Hat Papst Pius XII. Von Konzentrationslagern und Holocaust gewusst? Eine ungeheuerliche Anschuldigung, die sich erst jetzt, im Jahr 2020, nach der Öffnung der Vatikanischen Archive bestätigt. Rolf Hochhuth hat diesen bitteren Triumph gerade noch erleben können, meint Rüdiger Schaper im Tagesspiegel. Für Willi Winkler von der Süddeutschen ist Rolf Hochhuth schlicht der Lautsprecher. Bezogen nicht nur auf den ehernen Moralisten, sondern auch auf den Mann, der Redaktionen und Publikum bis zuletzt mit offenen Briefen und Gedichten die Tür einrannte. Und doch, so Willi Winkler voller Anerkennung, der laute Hochhuth machte das, was Politiker, Dichter, Historiker, Journalisten versäumt hatten. Er brachte das Unsägliche zur Sprache. Auch der Rücktritt des furchtbaren NS-Juristen und späteren Ministerpräsidenten Filminger geht letztlich auf Hochhuths Recherchen zurück. Und so bleibt er für die Süddeutsche als einer der seltenen Autoren, die wirklich etwas erreicht haben, im Gedächtnis. Ein Rücktritt, ein Aufführungsverbot, ein Denkmal, so das knappe Fazit. Rolf Hochhuth ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Alle Nachrufe würdigen in der einen oder anderen Weise sein Vertrauen in die Kraft der Moral und sein Bestehen darauf. Unser Luther? Fragt Simon Strauß in der Frankfurter Allgemeinen und greift damit wohl doch ein bisschen sehr hoch. Die Qualität von Hochhuths Stücken läge in den Stoffen, befand Heiner Müller einmal. Jan Küveler findet in der Welt eine Formulierung, die Hochhuth womöglich sogar gefallen hätte. Man könnte es so sagen. Hochhuths Kugelschreiber hatte ein Zielfernrohr.
Das war die Kulturpresseschau von Ulrike Timm und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Zum Schluss noch Laura Marling, Strange Girl, aus dem neuen Album Song for Our Daughter. Ich bin Marietta Schwarz. Machen Sie es gut.